Fromm und frei, Folge 9. Diesmal wird es biografisch. Fossi Bäumer erzählt aus seinem Leben. Wir reden mit ihm über die Suche nach Anerkennung, Vaterliebe, seinen Fossi-Liebhabersessel, das Theologiestudium und wie man mit Fremdwörtern von A bis K Mädels rumbekommt. Viel Spaß!
Ja, Fromm und frei ist zurück aus der Sommerpause.
Da sind wir wieder.
Schön, dass ihr wieder zuhört, was wir hier so machen. Wir haben uns beim MBS heute eingeladen.
Und müssen wir noch erklären, warum die Sommerpause 2 Jahre gedauert hat?
Vielleicht. Es war ein langer Sommer. Nicht the winter is coming, sondern der Sommer war da.
Aber es hat sich auch viel getan bei uns.
Natürlich.
Wir haben 2 Kinder mehr.
Ja.
Ein Haus.
Ein Haus.
Ein Kreuzbandriss. Ja. Wir haben jetzt insgesamt, also nicht jeder 2 Kinder mehr, aber insgesamt haben wir 7 Kinder.
Das stimmt. Und zusammen. Die müssen ja alle auch versorgt werden und gemacht werden und das aber kostet Zeit.
Wir sind wieder da.
Genau, wir wollen jetzt öfter als alle 2 Jahre wieder eine Folge rausbringen. Und deswegen sind wir in Marburg heute. Und ich finde das total toll, dass wir nicht alleine sind, sondern wir haben den Fossi da. Fossi Stefan Bäumer.
Willkommen, hier alle Hörerinnen und Hörer.
Vielen Dank, dass wir hier beide sein können. Fossi, du bist wie lange jetzt hier schon am MBS?
Ganz kurz, MBS,
ja.
Marburger Bibelseminar.
Ich danke
jetzt seid
dir.
Ihr schon hier und deswegen ganz kurz, das Marburger Bibelseminar ist eine ganz tolle Bibelschule. Es gibt auch andere ganz tolle Ausbildungsstätten.
Aber das ist die beste.
Nein, es ist einfach eine der guten. Eine der besten. Naja. Das Besondere ist, dass man Erzieher, Jugendreferent und Erlebnispädagoge und das auch in weiblicher Form bei uns macht und den Bachelor noch machen könnte, wenn man wollte. So. Gibt es am Kolleg ja zum Beispiel auch. Also wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind auch die Guten.
Sehr gut.
Ja.
Das heißt, hier kann man auch Bachelorin werden.
Du sagst es.
Sehr gut.
Bachelorette ist aber der englische Ausdruck.
Sehr gut, ich danke dir.
So, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich jetzt mehr Infos zum MBS möchte?
Du gehst bei uns auf die Homepage oder...
Die da lautet?
Wie heißt die denn? Wenn man Marburger Bibelseminar eingibt, dann wird man auf irgendeiner Homepage... Ich glaube, die heißt bibelseminar.de.
Also, okay. Google.de und dann findet man das schon.
Ja, oder eine andere Suchmaschine deiner Wahl.
Ah, ja. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Das lohnt sich. Unbedingt.
Ja. Wir haben uns bei dir eingeladen, weil du ein ganz spannender Mensch bist, der ganz viel unterwegs ist, auch in Deutschland predigt und einfach auch was zu sagen hast. Und du hast eine ganz spannende Geschichte. Du warst nämlich gar nicht immer schon vollkommen durchgeglaubt, sondern bist, soweit, wenn ich mich richtig erinnere, bist du auch beim Bibellesen zum Glauben gekommen? Oder wie war das genau?
Tja, wie viel Zeit habe ich denn?
Wir machen es einfach mal und dann gucken wir mal.
Ich komme aus einer sehr frommen Gegend und ich will den ganzen lieben Leuten da gar nichts unterstellen, aber bei mir kam ein bestimmtes Gottesbild oder ein bestimmtes Christenbild rüber, dass nämlich man sehr viel, dass es beim Christsein sehr darum geht, in einer bestimmten Weise zu sein, sich anzuziehen, zu reden und was zu tun oder nicht zu tun und so. Ich will denen gar nicht unterstellen, dass da irgendwelche bösen Menschen waren, aber bei mir kam das jedenfalls so rüber, so in dieser Frömmigkeitsform. Ich komme ganz ursprünglich, das Dorf war total fromm und ich bin da irgendwie auch in die Zeltevangelisation geschickt worden und in die Jungschar. Das ging auch gar nicht anders, das Dorf war so klein. Hätte meine Mom uns nicht in die Zeltevangelisation geschickt, dann hätte der Bäcker ihr keine Brötchen mehr verkauft und der Metzger kein Fleisch. Und so. Das ging gar nicht anders.
Da ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, da ist die Welt noch in gewisser Ordnung, genau. Naja, und wir hatten dann mit 14, 15 da nicht mehr so einen Bock drauf und sind dann andere Wege gegangen. Und ich bin dann sehr viel später erst mit 19 so richtig zum Glauben gekommen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Hätte ich jetzt mehr Zeit? Also ich würde mal anders anfangen.
Ja.
Ich fange nochmal ganz anders an. Mein Dad hat unsere Familie verlassen, da war ich 4. Und mein Dad war nicht so der Liebevollste und hat mir nicht so vielleicht das gegeben, was man braucht als kleiner junger Mensch. Einfach eine Hand auf der Schulter, ein du bist willkommen auf der Welt, du kannst was, ich bin bei dir, ich stehe hinter dir und so. Und ich glaube aber, dass es für uns Menschen total wichtig ist, so einen Zuspruch zu haben. Manche nennen das das Urvertrauen oder das erste Vertrauen in der Kleinkindzeit und so. Und ich glaube, dass wir alle uns dann, wenn wir das nicht bekommen, uns das auf anderen Wegen suchen. Und da ich nicht der Stärkste war und auch kein guter Fußballer, musste ich mir also in der Grundschule eine andere Nische suchen. Und eine sehr beliebte Nische für Aufmerksamkeit, Zuwendung und Liebe ist der Klassenclown. Und das war ich dann in der Grundschule. Ich war der Klassenclown. Ich konnte keine Leute verprügeln, war auch nicht der beste Torschütze, also war ich der Klassenclown. Aber jetzt im Nachhinein, reflektiert, würde ich sagen, das ist das, was mich angetrieben hat. Nämlich dabei zu sein, gut gefunden zu werden, angeschaut zu werden, einfach auch mal so einen Händeklopfer auf der Schulter zu haben und so. Als ich 13, 14 war, fängt man an, sich für Mädels zu interessieren. Und ich habe dann festgestellt, Mädels mögen Klassenclowns, aber die mögen die ungefähr auf die gleiche Weise, wie sie Pudel mögen oder andere süße, goldige Dinge.
Du warst der beste Freund.
Als 14-Jähriger willst du nicht knuddelig sein und nicht goldig, sondern willst ein Kerl sein. So. Und das habe ich dann auch gecheckt, dass ich so keinen Knutscher abkriege. Und habe dann meine Rolle gewechselt. So. Ich habe dann in einem halben Jahr ein Fremdwörterlexikon auswendig gelernt und ein ultra fettes Buch gelesen, das hieß Die Welt. Und das fing an mit Astronomie und Biologie und Kunstgeschichte und überhaupt alles. Das hieß einfach Die Welt.
Dann, dass du auch so ein bisschen Autodidakt bist, wenn du sagst, du hast das auswendig gelernt. Und
ich kann mir viel behalten.
Ja. Das heißt, du hast dir mit 14 überlegt, ich mache jetzt einen Imagewechsel quasi. Und
Du hast völlig recht.
Ja, das ist aber schon auch ein sehr hoher Reflexionsgrad für einen 14-Jährigen,
Wahrscheinlich war es halb bewusst. Also ich habe auch noch 3 Fragezeichen mir reingezogen, alle möglichen anderen Romane und Bücher, aber ich konnte mir viel behalten.
Okay.
In Wirklichkeit, ich meine, wir sind ja unter uns, Herrschaften.
Ja.
In Wirklichkeit bin ich nur bis K gekommen. Das hat aber nie jemand gemerkt. Ich habe immer nur Fremdwörter rausgehauen von A bis K. Und keiner hat es gemerkt. Naja, und jetzt... Und dann war aber, das Lustige an der ganzen Sache ist, ich war wirklich in einem halben Jahr oder so, hatte ich meinen Imagewechsel vollzogen und war dann so, der Justus Jonas, der Klasse, sagte, allen möglichen Ecken und Enden irgendwelche Sachen rausgehauen und Wissen von mir gegeben und so, wo ich irgendwo mal gelesen hatte. Jetzt so als reflektierter Mensch, im Nachhinein sage ich natürlich, okay, das ist genau der gleiche Mechanismus. Also ich hab nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Liebe und Aufmerksamkeit gesucht. Das eine machst du als Klassenclown, das andere machst du als Lexikon, aber ist natürlich das Prinzip das gleiche. So.
Aber kam das Lexikon besser an bei den Mädels?
Nee.
Ich wollte gerade sagen, Justus Jonas war jetzt nicht so der Frauenschlag.
Das lag aber auch an seinem Körpermaß,
nicht nur an
seinem Intellekt. Ja, und dann mit 16, 17 fing dann bei uns so die Alkoholzeit an. Und wir haben uns da immer getroffen in so einem Park. Ich habe dann Zeitung ausgetragen den ganzen Tag und habe dann mein sauer verdientes Geld immer in Dosenbier umgesetzt. So. Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, man muss nicht immer seine Palettedose im Aldi kaufen. Es gab oben in der Oberstadt so eine Rentnerin, die hat ihre Rente aufgebessert, indem sie aus ihrem Wohnzimmerfenster hinaus Flaschenbier verkauft hat. Das nannten wir immer den Hausverkauf. Das war total cool, da musste nicht mehr so viel Dosenbier mit ihr rumtragen. Jedenfalls war das so meine Anfangszeit, wo die den Hausverkauf entdeckt hatten, meine Kumpels. Und ich kann mich noch, deswegen ist das überhaupt jetzt gerade erzähle, ich kann mich erinnern, als ich am Anfang noch nicht so viel vertragen habe, habe ich das immer so gemacht, dass ich eine Kanne, also eine 0,5er Flasche, habe ich immer zur Hälfte leer getrunken und bin dann zum Pinkeln gegangen und habe die Flasche so abgestellt, dass ich habe dann gepinkelt und wenn es keiner gesehen hat, habe ich mit einem Fuß die Flasche umgestoßen, sodass die ausgegluckert ist. Und dann bin ich mit der leeren Flasche zu meinen Kumpels zurück und habe gesagt, Nummer 5. Ja. Und wenn man sich überlegt, wozu Menschen fähig sind, um dazu zu gehören, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Anerkennung und Liebe zu bekommen, dann ist das schon krass, wenn ich mir überlege, ich habe die Hälfte meines Zeitungsaustragungsgeldes in die Wiese gluckern lassen. Schon völlig wahnsinnig. Also die Vorgeschichte war jetzt deshalb nötig, weil da war ich ja dann so 19. Und das ging bei uns ziemlich rund und war turbulent. Es kam dann auch Speed und Koks und Heroin ins Spiel und Messerstecher und all so ein Scheiß und so. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Bibel zu lesen. Und das hat mich sehr berührt. Ich hatte Johannesevangelium.
Wie bist du denn auf dieses Buch dann gestoßen? Genau, wie kommt jetzt der Sprung von Koks und Speed und Messerstecherei zur Bibel?
Ja, okay, ich wollte es ein bisschen abkürzen. Aber gut.
Habt ihr euch da draus Joints gedreht?
Es war dann so, dass wir in relativ kurzer Zeit sind bei uns, also einer war plötzlich in einer Entzugsklinik für Heroin, ein Kumpel lag im Krankenhaus wegen einer Messerstecherei am Bahnhof, hatte der den falschen Leuten irgendwas andrehen wollen und ein süßes Mädel bei uns, die war in Köln auf einer Party und ist da gestorben an einer Überdosis. Und das war alles in relativ kurzer Zeit. Und dann sind wir.
Was für ein Alter war das jetzt?
18, 17, 18. Okay. Ja, gut, die Kleine war, glaube ich, auch 16, 17 so. Naja, jedenfalls... Naja, und der Typ, der auf Entzug lag, das war einer meiner Sandkastenfreunde. Mit dem war ich mit 11, 12 im Wald mit dem Fahrrad und so. Und wir haben Buden gebaut und so. Das waren jetzt also wirklich, naja. Und dann haben wir haben uns einen Kasten Bier gekauft, sind mit einem Auto in den Wald gefahren und haben dann überlegt, was wir machen können, damit wir nicht alle sterben. Also ich weiß heute noch die Lichtung. Da saßen wir im Kofferraum von Daubus Auto und wir haben dann überlegt, wir gründen einen Hauskreis. Und mit den Christen war nicht so, aber wir wussten, da wo wir herkamen, die Christen, die Frommen, die treffen sich immer so zum Hauskreis. Und deswegen haben wir, um die zu schocken, das auch Hauskreis genannt. Und haben uns dann daraufhin jeden Dienstag bei mir getroffen. Ich hatte damals Abi in der Oberstufe Philo, wollte ich sagen. Hatte dann also entsprechend immer so ein paar Texte kopiert. Und dienstags um 8 kamen dann immer so 15 Mettler und Punks und irgendwelche Wahnsinnigen zu mir nach Hause. Die sind dann also alle rein. Um 9 Uhr gab es Raucherpause. Da standen alle wieder vom Haus, haben eine gedampft. Und dann gingen alle wieder rein. Und wir haben dann philosophische, wir waren super liberal, man durfte auch Malzbier trinken und O-Saft. Ja, und dann, es hat keine 3 Wochen gedauert, bevor meine Mom dann so Anrufe von besorgten Nachbarinnen bekommen hat. So, Frau Bäumer, wer sind denn diese langhaarigen Bombenleger, die sich da jeden Dienstag zu konspirativen Sitzungen bei Ihnen treffen? Und so müssen wir Angst haben. Und meine Mom sagte dann so, nein, nein, Frau Schneider, das ist mein Sohn, die machen Hauskreis.
Und wie lief dieser Hauskreis dann ab? Also hatte das so eine ironische Brechung oder war euch das schon
ernst? Wir haben philosophische Texte gelesen. Es war insofern ernst, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt über das Leben nachdenken, weil wir Angst hatten, dass wir sonst mit 25 Jahren tot sind.
Okay, aber also hatte keinen christlichen Dreh unbedingt, aber...
Auch. Es war auch Religion, war irgendwie auch mit drin. Das heißt, das hieß über alles an. So. Mhm. Und dann irgendwann sagte ich mal, oder jemand anderes, weiß nicht mehr, irgendwann Bibel lesen und so, was vorbereiten, traute sich keiner. Und ich habe mich dann erinnert, Konfirmation, Johannesevangelium. Das war am leichtesten, wusste ich noch. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache jetzt mal eine Bibelarbeitsreihe zum Johannesevangelium. Hatte natürlich nichts da. Bin zu meinem Cousin getigert, der war beim Finanzamt. Das war also Punk... Anarchist, Finanzbeamter und so, das war also gar nicht, aber ich wusste, der hatte solche Bibelerklärungsbücher. Heute weiß ich, dass die Kommentare heißen. Und dann sagte ich hier so, hier, klopft an die Tür, Frank, hallo, und du hast doch so Bücher. Und der Frank hat total Schiss gekriegt und hat mir dann so einen riesen Stapel Bücher gegeben. Und ich war ja schon auch Fremdwörterlexikon, so, ich glaube, ich halte mich ja auch schon so ein bisschen intellektuell und habe dann einfach alle Bücher genommen, die ich tragen konnte, bin nach Hause und habe dann, also es hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe dann tatsächlich verglichen und hab dann landete da bei Paulus und dann wird das AT zitiert, wo ich wenig verstanden habe, aber es hat mich eher herausgefordert zu lesen und zu verstehen und so. Und was mich letztlich überzeugt hat, waren tatsächlich die Jesusgeschichten. Ich habe dann so gedacht, also spätestens da habe ich dann schon so, sagen wir mal, 3/4 reflektiert, gewusst, warum ich der Klassenclown war und warum ich das Fremdwörterlexikon auswendig gelernt habe und warum ich meinen Kumpels erzählt habe, wie viel Bier ich geschafft habe und so. Und das hat mich damals sehr getroffen in meinem Herzen. Also ich dachte so, wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was da Jesus von sich sagt oder was die Leute bei Jesus sagen, dann ist es eine ganz besondere Person und eben nicht nur ein philosophischer Begriff. Wir hatten ja vorher die ganze Zeit philosophische Texte gelesen von klugen Leuten, aber das sind Gedanken. Das sind keine persönlichen Begegnungen und so. Das sind keine, ja, es war einfach was anderes, war eine persönliche Ebene. Da war intellektuell dabei, Intellekt war dabei, aber auch das Gefühl und das Ergriffensein in meinem Sein, so würde ich vielleicht heute etwas hochgestochen sagen.
Das ist ja das Spannende, du hast so ein altes Buch gelesen und es hatte was mit deinem Leben zu tun.
Unbedingt.
Ja, kannst du das nochmal versuchen nachzuzeichnen? Also was hat dich da ergriffen? Was hat dich in der Situation an diesen alten Texten, dem alten Buch, dem alten Glauben so begeistert?
Ja, ja.
Weil es ist ja so, ne, man hat auch viele Christen heutzutage, ja, für die ist die Bibel halt auch nur ein altes Buch und es spricht nicht unbedingt zu ihnen. Ne, oder.
Wobei das vielleicht auch an den Methoden liegt. Ich unterrichte ja hier geistliches Leben, wo wir versuchen, gerade auch nicht kognitive Methoden des Bibellesens zu lernen und so, wo es verschiedene Zugänge gibt, um Texte lebendig und dreidimensional zu machen. Das kann natürlich auch daran liegen.
Ja, ja.
Bei mir war es so, es war nicht nur eine Sache. Ich bin auch im Intellekt angeredet worden. Das ist einfach auch ich als Mensch. Ich fand damals Paulus, ich habe nicht alles verstanden, aber ich fand es anregend. Es war nicht nur Emotion, es war nicht nur, ich lege Blumen irgendwo hin, sondern es war tatsächlich auch was, was mich herausgefordert hat als denkender Mensch. Das war nicht cool. Gerade auch, weil wir aus diesem Philosophenlesen kamen und so. Das, was mich aber letztlich getroffen hat, war dieses, da wird mir als Mensch etwas angeboten. In diese Situation hinein, dass ich auf der Suche war nach dieser Liebe, die größer ist als das, was die Welt mir geben kann. Also das hat man ja gemerkt. So. Das war natürlich toll, wenn mir jemand auf die Schulter geklopft hat. Oder als ich zum ersten Mal 10 Flaschen geschafft habe, das weiß ich noch, wie heute, die Leute haben mir wirklich buchstäblich auf die Schulter geklopft und dass die stolz gefühlt. Das hat aber nur bis zum nächsten Morgen gereicht.
Wusste ja keine Lust, nur 5 Cent. Ne?
Nee, damals waren es dann schon echte 10.
Also okay.
Nee, dann wird ja dann auch besser. Ja, und ich kann das gar nicht mehr heute an einzelnen Versen festmachen, aber diese Jesus-Geschichten, die, was es bei mir ausgelöst hat, diese Worte. Manchmal glaube ich wirklich, die Bibel hat darin ihre Kraft, dass es einfach Worte sind, die aber in einer irgendwie in einer heiligen Zusammenstellung da sind, die irgendwas ausdrücken, was mehr ist als die Buchstaben, die da stehen. Mhm. Worte des Trostes, Worte der Einladung oder diese, was mir da versprochen wird. Das hat mich wirklich sehr berührt.
Ich hätte jetzt gesagt, um eine Argumentation von Paulus nachvollziehen zu können, muss man ganz viel Vorwissen haben über das Judentum und
das stimmt,
wie er argumentiert und so. Hattest du das oder...
Deswegen sage ich ja auch, ich habe sicher nur die Hälfte verstanden und vom AT habe ich ja noch weniger verstanden, aber es hat mich nicht frustriert, sondern eher, es hat bei mir einen Sog ausgelöst, dass ich Bock hatte, mehr zu forschen. Und ich hatte ja auch die Bücher und habe dann tatsächlich dann irgendwelche Vergleiche. Ich war kein Theologe, ich habe mich wahrscheinlich nicht viel verstanden, aber mich hat es nicht abgeschreckt und gefrustet, sondern im Gegenteil eher herausgefordert, weil ich dachte, da ist noch mehr zu erkennen und zu wissen.
Okay.
Und auch zu fühlen.
Ja. Was hat es mit den... Leuten gemacht mit den anderen Bombenlegern?
Naja, wir sind in ganz unterschiedlichen Wegen unterwegs gewesen. Jetzt im Januar ist einer von uns gestorben, allerdings nicht an Drogen und Alkohol, der hatte eine andere Krankheit. Und das hat uns nochmal zusammengeführt aus seiner Beerdigung. Mhm. Und da habe ich nochmal so etliche gesehen aus der alten Zeit. Und wir sind wirklich sehr unterschiedliche Wege gegangen. Zwei hatten sich damals auch bekehrt in dem Hauskreis und einer ist auch bis heute noch Christ. Den habe ich jetzt letztens auch mal wieder besucht, der andere nicht. Aber die Wege sind unterschiedlich.
Hast du ja auch immer so einen Aufkleber auf der Motorhaube, God is Dead.
Das stimmt.
Hast du da auch so die Vaterliebe, die dir als Kind gefehlt hat, dann gefunden?
Ja, das ist eine gute Frage, das stimmt. Den Aspekt hatte ich so nicht erwähnt, das stimmt, das ist ganz wichtig. Deswegen ist es bis heute einer meiner wichtigsten Glaubenssätze. Also ich glaube, es darf sein als Christ, dass ich verschiedene Schwerpunkte in meinem Glauben habe. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es verschiedene Türen in den Glauben gibt. Bei mir war es die Vaterliebe, die mich in den Glauben geführt hat. Bei anderen Leuten ist es die Vergebung der Schuld. Bei wieder anderen Leuten ist es die Hoffnung auf eine bessere Welt. Ich glaube, dass wir alle beim gleichen Gott landen und dass in ihm alles ist. Aber ich glaube, es darf verschiedene Türen geben, wie ich angesprochen bin, was meine existenzielle Not ist oder was meine große Lebenssehnsucht ist. Und so. Das war bei mir sicher das mit dem Vater. Und das hat mich auch am meisten abgeholt. Und dieser God is Dead Aufkleber, ich würde sagen, das ist bis heute auch immer noch einer der ganz großen, wichtigen Glaubenssätze. So. Ich erzähle meinen Schülerinnen und Schülern immer, dass ich morgens, wenn es irgendwie geht, eine halbe Stunde im Fossil-Liebhab-Sessel sitze. Und wo ich einfach, das ist ein bestimmter Sessel in meinem Wohnzimmer, ich lasse meistens ein bisschen Musik laufen, weil ich einfach das mag so. Und ich sitze auch tatsächlich dann fast jeden Morgen eine halbe Stunde. Und wenn es morgens zu früh wird, mache ich es auch manchmal nachmittags. Und lass mich dann lieb haben. Ich mache die Augen zu und stelle mir vor, dass Gott mich anschaut. Oder dass Jesus neben mir steht. Oder dass der Heilige Geist mich anpustet oder so. Aber dass ich einfach als geliebter Mensch da sitze. Und das ist ein anderes... Ich gehe dann anders in die Welt und auch anders... Ich habe vor 2 Jahren, ich unterrichte hier Altes Testament. Und dann habe ich losgelegt. Und 5 Minuten nach Unterrichtsanfang meldete sich die Lisa in der letzten Reihe und sagte so, Forst, du warst heute nicht im Liebhabsessel, oder? Ich stutzte kurz und ja, das stimmt. Und dann, eine Sekunde später, habe ich es voll gefeiert, weil ich nämlich gesagt habe, man kann das merken. Wir glauben nicht an einen philosophischen Begriff, sondern wir glauben an etwas, was das Leben tatsächlich auch prägt und verändert. Und das finde ich, habe ich total gefeiert.
Wie cool. Was würdest du sagen, wo ist da der Unterschied zwischen, ich mache mal eine Meditation und ich bin im Fossil-Liebhabesessel?
Gibt's was meinst du mit
Meditation? Also Meditation jetzt mal ganz unabhängig von Gott, sondern ich mache einfach eine halbe Stunde, setze ich mich hin, achte auf meine Atmung, bin ganz bei mir. So in die Richtung.
Das mache ich auch manchmal. Ja. Weil atmen ist gesund, habe ich schon sagen. Und nicht atmen ist ungesund. Ja,
guter Tipp, guter Tipp. Merkt euch das.
Schon wieder was gelernt.
Ja, manche Leute glauben ja nur, weil etwas irgendwie, keine Ahnung. Also, naja, es ist erstmal was Gutes
mit dem Tipp. Ja, eben, genau.
So, also zur Ruhe kommen, in Ruhe atmen, auf sich selbst achten und so, Körper. Das ist erstmal cool. Was bei meinem Post-Liebhard-Sessel dazu kommt, bei mir, also ich würde das jetzt ganz theologisch beantworten. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich dort angesprochen werde und gesehen werde von etwas, was größer ist als die Welt. Also ich kriege da eine Wahrheit gesagt, die mir die Welt nicht sagen kann. Aber deswegen kann sie mir die Welt auch nicht wieder wegnehmen. Ich bin da in eine Geschichte hineingenommen, die größer ist als ich, die größer ist als die Welt. Und ich bekomme etwas zugesprochen, was die Welt mir nicht verleihen kann, was ich in der Welt niemals erreichen kann, wenn ich mich auch noch so abrackere. So. Und das ist für mich wirklich sehr beeindruckend. Das ist bei mir führt dieser Gedanke auch nicht zu einer, dass es mich nicht mehr weghaut. Also es bleibt immer cool und ergreifend. So, diese Wahrheit kommt von außerhalb. Diese Wahrheit kommt von jemandem, der größer als alle Menschen ist, der größer als die Welt ist, und der verleiht mir diese Wahrheit. Und in diese Wahrheit bin ich hineingenommen. Und so, und das ist was ganz Besonderes für mich.
Ist das deine stille Zeit dann?
Nee, ich mach so durchschnittlich 36 Mal am Tag stille Zeit, weil ich habe das Wort stille Zeit für mich einfach neu definiert. Mhm. Aus der Gegend, wo ich herkomme, heißt stille Zeit morgens um 7 Bibel lesen. Mhm. Und das ist auch stille Zeit. Ich denke nur, dass stille Zeit mehr ist, als es morgens um 7 zu tun. Und ich glaube auch, dass zur stillen Zeit, für mich ist stille Zeit, wenn ich Bibel lese, aber auch wenn ich nicht Bibel lese, sondern anders irgendwie zur Stille komme. Das Wort stille Zeit heißt ja nicht Bibelzeit, sondern stille Zeit. Mhm. Und um es noch wortspielmäßiger zu machen, ich habe einfach bei stille Zeit das E bei Stille weggelassen, um dem noch mehr auf die Spur zu kommen, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass ich gestillt werde, dass ich von Gott in den Arm genommen werde, genährt werde, gewärmt und beschützt werde und so. Und darum geht es eigentlich. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, was ich da tue, sondern es geht darum, dass ich solche Orte habe, wo ich zur Ruhe komme, wo ich erfrischt werde, wo Gott mir begegnet. Und dann würde ich sagen, wenn ich morgens aus der Dusche komme und mich würde jemand fragen, was hast du denn gerade gemacht, sage ich, das war meine erste stille Zeit. Und wenn ich, nochmal, ich habe ein schönes Auto, wenn ich damit fahre, dann ist das für mich stille Zeit. Wenn ich ein gutes Schnitzel esse, ist es stille Zeit. Wenn ich schöne Musik höre und dabei im Liebhabsessel bin, habe ich stille Zeit. Ich lese auch viel an meinem Schreibtisch und das ist auch meine stille Zeit. Aber dadurch kann ich wirklich ohne Übertreibung sagen, ja, 36, mindestens. Vielleicht manchmal sind es auch 43 Mal am Tag. Und wer sollte sich das nicht wünschen, ganz, ganz oft diese besonderen Augenblicke mit Gott zu haben? Und wieso denn nur morgens um 7? Das ist doch besser als gar nicht, aber es gibt mehr.
Ja. Ich find das unglaublich stark, dass du das so sagst, weil also ich habe letztens gelesen, dass 27% der Neuntklässler nicht sinnverstehend lesen können. Also ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ja, ich sag das mal so, jetzt irgendwie so in der Größenordnung war es. Ne? Ja. Und wenn ich quasi denen jetzt sage, die zwar einen Text lesen können, aber hinterher nicht wissen, was drin steht, du musst Bibel lesen, also noch so einen uralten Text in einer fremden Sprache, fremden Kultur und so weiter, das überfordert die ja gnadenlos. Mhm. Und wenn ich dann vermittle, Christsein geht nur mit Bibellesen, Beten und ja eben und das auch noch morgens um 7, das ist ja leider das, was in vielen Gemeinden eben gemacht wird. Ich weiß nicht, ob vielen, aber doch in einigen.
Naja, es gibt immer die einen und die anderen. Es gibt noch die Gemeinden, die sagen, Bibellesen braucht kein Mensch, das ist unwichtig und so. Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wen ich da vor mir sitzen habe. Bei den einen Jugendlichen oder bei den einen Leuten, die vor mir sitzen, sage ich, macht euch mal locker, spielt mal flache Bälle. Zum Christsein brauchst du nicht jeden Tag Bibel lesen. Was jetzt gerade in der Generation, die ich vor mir sitzen habe, da ertappe ich mich jetzt gerade dabei, dass ich was, wie soll ich, ich muss, ich, die letzten 15, 20 Jahre habe ich die Leute immer befreit vom Bibellesen oder von einer Gesetzlichkeit oder von einem Druck. Und seit 3, 4, 5 Jahren ertappe ich mich dabei, dass ich den Leuten sage, ihr Freunde, ihr könnt nicht Christ sein und keine Ahnung von der Bibel haben. Die kommen zu uns in der Bibelschule und wissen nichts. Die haben keine Zusammenhänge. Aus dem AT gibt es nichts außer 2, 3 Vätergeschichten und die Schöpfungsgeschichte. Die wissen nicht mal eine zusammenhängende Geschichte von Jesus zu erzählen. Ich zeige immer einen Jesus-Film. Das ist der Mann der 1000 Wunder, so ein Puppenfilm, der total rührend ist und so. Und als Feedback kriege ich immer, oh, das war jetzt mal total cool, mal so die gesamte Geschichte von Jesus zu. Das kann doch nicht wahr sein. Und also deswegen muss ich immer gucken, wer sitzt da vor mir, wer muss was hören. Ja. Und gerade die Generation habe ich den Eindruck, das sind so Leute, die hören immer nur so Einzelpredigten, immer nur so irgendeine Jesus-Geschichte und was es für mich bedeutet. Und da wieder irgend so ein Paulus-Text und was er für mich bedeutet. Und das führt aber nicht zu einem, das führt nicht dazu, dass die Leute aus der Wahrheit der Bibel leben können, sondern es sind die Gefühle, die bleiben bei der Worship-Zeit oder die einzelnen Slogans. Aber es ist nicht die große Wahrheit der Gesamtbibel. Das fehlt heute, also bei einigen. Weißt, was ich sagen will, oder?
Ja, gut, aber du hast doch jetzt eher hier die Schüler am MBS vor dir.
Natürlich.
Oder von die hätte ich auch andere Ansprüche als jetzt jemand, der sich nicht entschieden hat, eine Ausbildung
zu machen. Ja, es kommt, ja, aber dann sagst du mir, du spielst mir in die Karten. Es kommt immer darauf an, wer da gerade vor mir sitzt und was ist gerade gesund. Ich glaube, wir sind uns
einig.
Ja,
das ist auch schon mal bestimmt. Ja. Nee, weil ich finde es immer, ne, weil von den Leuten, die das halt dann eben nicht hinbekommen, wird dann ihr Christsein, ihr Glaube als defizitär empfunden, weil sie das halt eben nicht so leben, wie das in ihrer Gemeinde, Form üblich ist. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, regelmäßig um morgens um 7 Bibel lesen oder dass jemand sagt, ich mache hier meinen Fossi hat mich lieb Sessel oder wie der heißt, ne, da finde ich doch diesen Sessel das Wichtigere, das erstmal zu wissen und zu verinnerlichen.
Ja, oder einfach sich kundig zu machen, Methoden zu finden. Also ich glaube, es gibt Leute, für die ist es gar nicht gut, alleine Bibel zu lesen. Mhm. Es gibt so die enthusiastischen Leute, die brauchen, die können nur Bibel lesen, wenn sie mit 4-5 Leuten gemeinsam Bibel lesen, sonst passiert da nichts.
Damit sie wieder geerdet werden oder...
Damit die einfach sich austauschen und freuen können.
Ja, okay.
So. Und ich bin ein großer Fan von 9 Wege Gott zu lieben. So. Und ob das jetzt 9 Wege sind, ist mir auch Wumpe, aber das ist einfach... Und wenn jemand so ein Naturfreak ist, den kannst du da auch nicht in einen Betonbunker stecken und sagen, jetzt lies mal Bibel. Also es hängt auch ganz viel davon ab, in welcher Umgebung, mit wem, zu welcher Uhrzeit, dass man sich vielleicht noch irgendwie ein Blümchen dahin stellt und einen Snickers daneben legt und so. Das macht ja auch schon total viel aus. Oder dass man sagt, komm mal weg davon, lies nicht Bibel zur Informationsaufnahme und mach danach einen inneren Haken dran, sondern guck doch mal, ob es nicht Methoden gibt, wie Bibeltexte zu dir sprechen, wie sie dreidimensional werden, wie sie mit Leben gefüllt werden. Also ich mache gerade bei mir im Unterricht viel Bibliodrama, Bibeltextaufstellungen, so alternative Bibellesmethoden. Und das hängt ganz oft daran. Und nicht, dass die Leute keinen Bock haben oder keine Zeit haben, sondern dass ihnen nie jemand gesagt hat, wie es auch geht. Ich glaube, das ist eher so, dass das sind Möglichkeiten.
Ja, und dass es eben auch gleichberechtigt ist.
Ja.
Also neben den anderen Methoden.
Das finde ich
jetzt was ganz Wichtiges.
Wir gehen nochmal zurück auf die Bombenlegerzeit.
ich stelle mir das jetzt so vor. Das nicht die falschen Leute. Morgen steht die NSA vor der Tür. Oder der türkische Geheimnis.
Ja, dann sind wir auch dran. Schade. jetzt hast du dich bekehrt. Wie ging das denn dann weiter? Hast du dann dein Leben auf links gekrempelt oder hat das irgendwie Veränderungen bei dir ausgelöst?
Nur noch alkoholfreies Bier.
Und davon kannst du auch noch gar nicht wissen. Ich meine, wir reden ja von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.
Wir hatten ja nichts.
Ja, alles da.
Also es gibt, das läuft unterschiedlich ab. Es gibt Leute, die sind von dem einen Tag auf den anderen völlig andere Menschen, zerbrechen ihre Plattensammlung und sind irgendwie, bei mir war das irgendwie nicht so. Ich bin dann nach Marburg gegangen zum Studieren. Ich hatte den Eindruck, dass Gott das zu mir sagt. Wobei ich damals ja auch schon so ein bisschen Hobby-intellektuell war. Also ich habe jetzt nicht gedacht, die Stimme, die ich da gehört habe, ist auf jeden Fall, ich habe das erstmal auch in Frage gestellt und so und geprüft, habe Leute gefragt. Aber ich hatte dann, das hat sich verfestigt, ich hatte den Eindruck, ich sollte nach Marburg gehen, nach Theologie studieren gehen und dann kam Marburg dann. Und ich war dann, habe dann Christusreff, war ich ein paar Mal, das war so meine Gemeinde hier in Marburg. Und ich habe dann gehört, ja, die machen hier eine Party. Und dachte, ja, ich habe ja auf jeden Fall die richtige Gemeinde, wenn die auch Party macht. So, habe mir eine Palette Dosenbier gekauft und bin ins Christhaus gegangen. Und kam dahin mit einem Dosenbier und meine ganzen Taschen voll und so. Und dann sagten dann irgendwelche, ey, da ist so ein Typ mit Dosenbier. Und der Roland Werner, hatte damals, der kannte mich und fand mich irgendwie cool und kam dann nach draußen und sagte, hey, Voss, das ist zwar eine Party, aber nicht so eine Party. Aber der Roland war immer schon, der ist so ganz integrativer, der immer Leute mit hineinnehmen kann und so. Und er hat dann gesagt, komm hier, Voss, ich trinke mit dir hier draußen Dosenbier und den Rest stellen wir in den Kühlschrank und dann kommst du mit rein und wir machen dann zusammen Party. Und man konnte auch tatsächlich dancen und es war ganz cool. Ich will damit sagen, bei mir hat das ein bisschen gedauert, dass so ein Leben, dass sich das verändert. Wobei ich nicht sagen würde, dass das das Zentrale war, denn nicht mehr Dosenbier zu trinken, ist keine schwierige Entscheidung. Bei mir war es ja eher, dass meine Seele Heilung finden musste, also mein Vaterbild und auch mein Selbstbild und so. Das hat 3, 4, 5 Jahre gedauert und so. Henry Nouwen war damals für mich jemand, der genau die Worte gefunden hat, die ich gebraucht habe. Das sind diese Formulierungen, die ich heute noch benutze. Der geliebte Gottes zum Beispiel, das ist eine Formulierung, die ich von Henry Nouwen habe. Und der auch ganz viele Texte, so Zuspruchstexte, hatte ich von ihnen dann gefunden in der Aufatmen. Das ist so eine christliche Zeitschrift oder so, verschiedene andere Sachen. Das hat mich sehr getroffen und sehr berührt und hat meinen Weg weiter fortgesetzt. Ich war jetzt auf einer anderen Straße unterwegs, aber es war trotzdem noch ein Weg.
Musik. Du hast Theologie studiert, richtig an der Uni.
Ich habe Theologie, Pädagogik und Psychologie studiert, aber nur in Theologie dann ein Examen gemacht.
Du bist so, wie ich dich kennengelernt habe, einer der Menschen, die jetzt eine wissenschaftliche Theologie auf der einen Seite gut finden und auch betreiben, unbedingt, aber auch einen sehr ausgeprägten Frömmigkeitsstil haben. Hm. Das ist ja auch was Integratives, weil meistens ist das ja, ja so nebeneinander her.
Ja, das ist cool. Ich unterrichte hier am MBS Altes Testament, Kirchengeschichte und geistliches Leben. Und das ist schon eine ziemlich geile Kombi.
Wie gelingt das? Also, dass du das wirklich integrieren kannst, weil vielen gelingt es ja auch nicht so, wie ich es erlebe.
Vielleicht liegt es ein bisschen, wie ich gestrickt bin. Ich hatte ja jetzt schon eben gesagt, so Intellekt war immer schon so ein bisschen mein Ding, aber auch dieses im Gefühl angesprochen zu sein, am ganzen Menschen, das bringe ich also anscheinend mit. Und deswegen ist es vielleicht logisch, dass dann dementsprechend auch meine Theologie ist. Also einen starken intellektuellen Zugang und einen starken gefühlsmäßigen oder ganzheitlichen Zugang. Wie mein Unterricht aussieht, also wenn ich Exegese unterrichte, dann muss ich meinen Leuten beibringen zu sagen, fragt erstmal, was wollte Gott damals sagen. Ein Text kann ich heute was völlig anderes sagen, als was er damals sagen will. Das wäre eine meiner urexegetischen Fragen. Wir müssen rausfinden, was wollte Gott damals sagen. Und das hat auch nichts mit Gefühl zu tun, sondern es ist Exegese. Wir finden raus, weil es einfach so unfassbar viel Missbrauch gibt und so unfassbar viel Schindluder, wo Leute mit Bibeltexten machen, was sie wollen. Und ich unterrichte die Kirchengeschichte. Ich kann den Leuten stundenlang erzählen, was die Leute mit Bibeltexten gemacht haben und was sie auch heute noch machen. Man muss ja nur bei YouTube mal irgendwelche Fernsehpredigerinnen oder Prediger angucken, was die da mit Bibeltexten anstellen. Also das ist ja unfassbar. Manchmal geht's gut, wenn man einfach sagt, was einem gerade einfällt, aber es geht ganz oft auch richtig in die Hose bis zu geistlichem Missbrauch. Und so, wo sich mir dann die Haare sträuben, wenn ich welche hätte. Und deswegen lege ich da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, zu gucken, wir machen eine gute Exegese, wir finden raus, was will der Text sagen, was wollte er damals sagen, was ist die ursprüngliche Textaussage, und das ist intellektuell erstmal. Und dann, und ich unterrichte glücklicherweise eben auch Homiletik, geistliches Leben, dann können wir sagen, was will der Text heute sagen? Also was will Gott heute durch den Text zu mir sagen oder was will er durch mich zu anderen sagen. Aber das finde ich für mich einfach eine total coole Kombi, das beides mit ganzem Herzblut machen zu können.
Viele, die sich erstmal mit wissenschaftlicher Theologie beschäftigen, die fliegen ja erstmal gewaltig auf die Schnauze oder deren Gottesbild krempelt sich um. Ging es dir auch so? Also wenn du so mit dann wissenschaftlich damit konfrontiert wird, das kann der irdische Jesus, der historische Jesus nie gesagt haben, obwohl es da steht. Hm. Und das aber dann am Ende wieder zu glauben. Und
Ja. Ich würde das nicht wissenschaftliche Theologie nennen, sondern es ist eine Ausprägung wissenschaftlicher Theologie. Wissenschaftlich heißt ja erstmal, dass ich eine bestimmte Methodeninstrumentarium anlege. Aber das führt ja nicht notwendigerweise dazu, dass ich sage, bestimmte Sachen können nicht vom irdischen Jesus sein. Das hat ja schon Voraussetzungen. Dass ich zum Beispiel ablehne, dass irgendjemand ein Messias-Bild von sich selbst haben kann. Also das heißt ja für mich erstmal nicht wissenschaftlich, sondern dass ich nachvollziehbar bin, dass ich Quellen angucke und so, das heißt wissenschaftlich.
Und dann gut, aber im Studium wird man ja mit sowas konfrontiert.
Aber dann ist es nicht wissenschaftlich, sondern es ist eine bestimmte angebliche Ausformung von Wissenschaftlichkeit. Die historisch-kritische Methode ist ja nicht wissenschaftlich, sondern sie ist eine bestimmte Art der wissenschaftlichen Herangehensweise mit ganz bestimmten Voraussetzungen. Nehmen wir mal zum Beispiel an, ich habe damals gelernt, klassisch, Markus, überhaupt kein Evangelium kann vor 70 geschrieben worden sein. Warum? Weil da die Tempelzerstörung angekündigt wird. Und das heißt also, wenn man jetzt so ein bisschen das Hirn rattern lässt, es kann nicht vor 70 geschrieben worden sein, weil da eine Prophetie drin ist, deswegen muss es nach 70 geschrieben worden sein. Das kann man wissenschaftlich nennen, aber es hat eine ganz bestimmte Voraussetzung, nämlich, dass ich Prophetie nicht für möglich halte. Aber das ist eine Weltanschauung. Die Wissenschaft ist erstmal einfach nur ein Instrumentarium, das ich so und so einsetzen kann. Und wenn ich mit einer Voraussetzung an die Bibeltexte rangebe, dass ich es für möglich halte, das ist es erstmal kein Beweis. Aber ich halte es für möglich, dass es Prophetie gibt oder dass es einen Gott gibt, dann kann ich dennoch wissenschaftlich mit einem Text arbeiten. Aber eine Voraussetzung habe ich immer. Irgendeine Voraussetzung bringe ich immer in meinem Arbeiten. Und darüber muss ich mir klar werden.
Und das war dir schon als Student klar? Oder
nö, das nein, 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 meine, nein, nein, das war, nein, das ist, wobei ich war nicht ganz allein auf weiter Flur. Ich war ja damals im Christustreff, wie ich schon gesagt habe. Und das war ganz cool, weil die älteren Semester hatten so ein alternatives, autonomes Seminar immer angeboten, mittwochs nachmittags. Das nannte sich Forum Theologicum. Das war cool, weil da waren so die 8, 9 und 10 Semester. Guido Baltes war so einer meiner, oder der Thomas Weißenborn, Martin Rau. Also der, lustigerweise sind das jetzt alles meine Kollegen. Roland hat da mitgemischt. Und die haben immer so ein alternatives Seminar angeboten für die Jungsemester, für mich und andere. Und haben dann so gesagt, ja, das ist cool, wir müssen aber auch nicht alles glauben. Und übrigens gibt es auch noch Theologen in Australien, Amerika und England, von denen wir auch nie was gehört, weil die Theologie in Deutschland scheint sich über die deutschen Grenzen nicht weit entwickelt zu haben. Und das war hilfreich. Also deswegen glaube ich, es ist wichtig zu schwimmen. Es ist wichtig, dass man das eigene Bibelbild, Gottesbild, Glaubensbild reflektiert und in Frage stellt. Das ist total wichtig. Aber ich hatte nicht so viel Angst, weil ich war ja eingebettet in Leute, die mir helfen konnten. Ich hatte einen guten Hauskreis, eine gute Gemeinde, Leute, die ich fragen konnte. Und das, wenn Leute zu mir hinkommen und sagen, Voss, du sagst doch bestimmt auch, man sollte nicht an die Uni Theologie studieren, da fällt man bestimmt vom Glauben ab, dann würde ich sagen, die meisten meiner Freunde sind vom Glauben abgefallen als Zerspannungsmechaniker, Bäcker oder Erzieherin. Man muss nicht Theologie studieren, um vom Glauben abzufallen. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu fragen, bin ich ein Bibelschultyp oder bin ich ein Unityp? Hm, ja. Bibelschultypen sind verloren an der Uni und Unitypen an der Bibelschule können nicht mehr atmen. Ich glaube, weil auch auf einer Bibelschule, auf einer guten Bibelschule werden genau die gleichen Fragen gestellt, weil sie gestellt werden müssen. Was ist deine Prägung? Warum glaubst du das eigentlich? Und könnte es auch nicht ganz anders sein? Das ist für mich nicht der Unterschied.
Und umgekehrt, ich glaube auch, dass man an den Fragen scheitern kann, wenn man sie nicht stellt am Glauben. Also wenn man
irgendwann wird es einen einholen. Auf jeden Fall. Wenn die Oma stirbt oder wenn es doch nicht so läuft, wie man es immer gehört, eingetrichtert bekommen hat, ja. Irgendwann wird es einen einholen, wenn man es nicht reflektiert hat.
Ja. Jetzt haben wir gehört, God is dead ist für dich ganz wichtig. Ich habe noch einen anderen Bibelvers mitgebracht, von dem ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit aus Neukirchen, dass der dir auch wichtig geworden ist.
Bin ja mal gespannt.
Das war 1. Thessalonicher 5, Vers 19, dämpft den Geist
nicht. Ja,
was hat das damit auf sich?
Ja, das sind, also ich, meine Leute lernen immer so meine drei Lieblingsbibelverse. Und in der 2 kennen sie dann auch. Ja, mein erster dämpft den Geist nicht, danach kommt prüft alles und das Gute behaltet. Und mein dritter ist 1. Johannes 4. Wer Angst hat und vor Strafe zittert, bei dem hat die Liebe Gottes ihn noch nicht erreicht. Das sind so meine drei Lieblingsbibelverse. Und dämpft den Geist nicht, das hat auch was Biografisches mit mir zu tun. Biografisch ist immer mit mir. Das war ein weißes Pferd. Ein Handy hat geheult. Es war so, als ich beim EC angefangen habe zu arbeiten, im Landesverband, habe ich dann ja plötzlich auf einen Schlag ganz, ganz viele Gemeinden kennengelernt und ganz, ganz viele Menschen. Und in Gemeinden gibt es das Phänomen, dass da Leute rumlaufen, die 70 sind zum Beispiel und seit 60 Jahren Bibel lesen, auf Evangelisationen gehen, Predigten hören, die mehr Bibeltexte auswendig kennen als ich, so. Aber wo man nicht Psychologie studiert haben muss, um zu sehen, dass die sehr verbittert, unfreundlich, angstbesetzt und eng sind. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht arrogant, sondern wirklich einfach beschreibend.
Das ist diese Beobachtung, die Nietzsche, glaube ich, schon gemacht hat.
Ja, die jeder, ja, die wahrscheinlich jeder macht, der oder die ein Gehirn hat.
Es gibt also dieses Zitat, um an den Gott der Christen zu glauben, müssten die Christen erlöster aussehen.
Ja, das stimmt, das von ihr, du hast recht. Das, ja, genau. Ja, und da ist ja was dran. Und das ist ja auch, das ist eine berechtigte Anfrage. Das ist einfach nicht nur ein Spruch, ja. Und also ich wurde dann kritisiert auf eine Weise, das würde sich sonst keiner erlauben. Und du kriegst dann wirklich richtig auf die Fresse so. Und aber das hat mich, das war gar nicht das, was mich in eine Glaubenskrise gestürzt hat, sondern es hat mich eher, das Prinzip hat mich in eine Glaubenskrise gestürzt. Wie kann das denn sein, dass Leute von einem Jesus reden, der sie frei macht, die kleben sich dann einen bunten Fisch aufs Auto, nicht nur einen normalen Fisch, nein, es ist ein bunter Fisch. Und wenn die Leute dann kennenlernst, dann sind die einfach nur total eng, unfröhlich und reden von einem freien Leben, aber du selbst siehst es überhaupt nicht frei. Und das hat mich in eine Glaubenskrise gestürzt. Wie kann das sein, dass Leute nach 70 Jahren Gottesdienst und Predigt und Gemeindeleben so sind? Also, ja, das hat mich völlig fertig gemacht. Und das sind nicht nur 2 oder 3. Das sind viele. Viele Leute sind so. Und ich habe dann gesagt, wenn ich darauf keine Antwort finde, dann habe ich auch den Arsch in der Hose und lasse das mit dem christlichen Glauben und wende mich einer anderen Religion zu oder werde Existenzialist. Weil das ist für mich tatsächlich eine ganz zentrale... Das ist nochmal was anderes, ob jetzt Josua von Josua ist oder ob er deuteronomistisches Geschichtswerk ist. Das ist ja alles ganz nett, aber das hätte mich niemals in eine Glaubensrede, das würde mich nicht meinen Glauben aushebeln. Während das schon. weil da geht es wirklich so ans Zentrum. Gibt es einen Gott, der Menschen verändert, oder gibt es ihn nicht? Und ist das überhaupt so? Und das war meine, da war ich so Anfang 30, das war meine größte Glaubenskrise. Und ich habe da eine Antwort gefunden, so nach 3 Monaten, würde ich sagen. Und das war dieser Bibelvers. Seitdem ist der für mich mega zentral. Dämpft den Geist nicht. Dämpft den Geist nicht heißt nämlich für mich, ich als Mensch habe die Macht und die Möglichkeit, den Geist Gottes in meinem Leben klein zu halten. Dämpfen heißt klein halten, Deckel drauf machen. Und der Geist Gottes ist für mich immer der Geist des Lebens, der Geist der Heilung, der Geist des Wachstums, der Geist der Gemeinschaft, der Geist des Zusammenseins, der Geist der Gaben, der Geist der Gemeinde, des auf die Welt zugehens, die Welt liebhaben, also hat Gott die Welt geliebt und so. Und diesen Geist, von dem wir da gerade reden, den kann ich anscheinend dämpfen. Und das war für mich die Antwort, dass das möglich ist. Und seitdem haut mich das nicht mehr so aus den Schuhen. Und seitdem versuche ich für mich und in meinem Hauskreis und in meinem Unterricht ganz oft die Frage zu stellen, wo dämpfen wir den Geist und wo können wir versuchen, ihn weniger zu dämpfen?
Hast du das den 70-, 80-Jährigen gesagt? Also das deine Beobachtung? Hier, ihr müsstet eigentlich...
Das ist ja immer ein persönliches Gespräch. Okay. Und wenn du irgendeine Hassmail kriegst, antworte ich auch nicht drauf. Und manchmal kriege ich auch anonyme Briefe, da kann ich ja gar nicht drauf antworten. Ja, ja. Das hängt immer sehr von der Situation ab. Manchmal passt das. Ich habe oft gemerkt, oh, das soll sich jetzt überhaupt nicht überheblich anhören, ich habe oft gemerkt, dass die Metaebene nicht, dass es nicht funktioniert. Okay. Neulich hat mal jemand gesagt, ich dürfte keine Piercings tragen, hat mir dann irgendeinen Bibelvers zitiert und sagt, wir müssen alles wörtlich nehmen. Und dann habe ich, das ist ein ganz netter älterer Herr gewesen, der war ausnahmsweise mal nicht verbittert, sondern wirklich netter. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, wenn Sie die Bibel wörtlich nehmen, mir ist aufgefallen, dass Sie mich nicht am Anfang des Gottesdienstes geküsst haben. Im Timotheusbrief steht, dass die Brüder sich am Anfang des Gottesdienstes küssen sollen, wenn sie alles wörtlich nehmen. Und dann hat der alte Herr mich geküsst.
Er zieht's durch, das finde ich cool.
Das war konsequent.
Wenigstens ist er konsequent.
Aber das meine ich mit der Meta. Ich habe nicht verstanden, was ich wollte. Wobei, er war immerhin nett. Also, ja.
Und war der Kuss gut?
Auf die Wange.
Ach so. Wange.
Ja, französischer Kuss sozusagen.
Ja. Also mit 30 Jahren Verspätung hast du dann doch einen Kuss bekommen.
Was meinst du denn, was können wir tun, um den Geist nicht zu dämpfen, sondern das zu fördern, dass er uns liebevoller macht und verändert?
Diese Frage ist eine zweifache, nämlich einmal für mein persönliches Leben und dann immer auch für den Kontext von Gemeinschaften, in dem ich bin. Also ich stelle die Frage für mich, wo dämpfe ich den Geist und wie kann ich es weniger machen? Und ich stelle die Frage im Kontext meines Hauskreises mit den anderen zusammen. Ich stelle sie mit meinen Kolleginnen und Kollegen am MBS und so. Also das ist immer kontextuell und so. Und wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, ich habe einen Hauskreis, wo Leute den Auftrag haben, es mir unbequem zu machen und mich darauf hinzuweisen, wo ich mich nicht charakterlich gut entwickle oder wo ich mich ausruhe oder wo ich unfreundlich bin. So. Und ich habe neulich meinem Hauskreis gesagt, Freunde, ihr kritisiert mich zu wenig. Ich bin hier nicht der Dozent, sondern ich bin hier als Forst und ich brauche das, dass ihr mich aufmerksam macht, wo ich einfach uncool bin und so. Dann, ich reise viel, versuche viele Gemeinden kennenzulernen in anderen Kulturen und anderen Settings. Manchmal geht das nicht persönlich, aber man kann ja heutzutage da durch YouTube und so, kann man ja wirklich Gemeinden besuchen, die einfach völlig anders sind. Das ist eine große Hilfe. Ich versuche Bücher zu lesen, nicht nur von den Leuten, von vorne, wo ich schon vorher weiß, dass die Theologie für mich auch stimmt, sondern lese dann auch mal ein katholisches Buch oder ein russisch-orthodoxes Buch und so. Und oder jetzt, neulich habe ich ein Buch von einem indischen Christen gelesen, was einfach nochmal anders ist. So, das hilft, um den Geist nicht zu dämpfen, so, sondern... Oder keine Ahnung, zu gucken, wo sind Geistesgaben, wo ich mich noch ausprobieren könnte, wo ich mich noch nicht ausruhen will oder so. Und versuche das auch hier am MBS natürlich. Und da gibt's, ich glaube, es gibt viele Sachen, die sind manchmal individuell und manche Sachen gelten für alle.
Ja. Ich glaube, das Erste ist, wie du sagst, schon die Frage zu stellen,
wo dämpfe ich den Geist. Recht.
Ja, das stimmt. Und dass ich dafür sensibel werde für die Thematik.
Du hast recht. Es geht eigentlich nur um den Prozentsatz. Es geht nicht darum, ob... sondern es geht nur wie sehr.
Okay.
Ja, wir dämpfen ihn alle.
Ja.
Natürlich.
Also dämpft den Geist möglichst wenig.
So ist es. Dämpft ihn weniger, als ihr es jetzt tut.
Warum würdest du sagen, dämpfen wir den? Ist es der alte Adam, wie Luther das nennt, also unser egoistisches Dasein, dass wir sagen, nee, ist das der Teufel am Ende
in uns? Der alte Adam ist, gut, das ist jetzt erstmal ein krasser ferner Begriff sozusagen.
Ja, genau.
Es gibt verschiedene Gründe. Wenn mich Leute sowas fragen, meine grundsätzliche Antwort auf solche Fragen ist, kann ich hier jetzt auch nicht sagen, wir müssen erst eine Stunde spazieren gehen. Also wenn mich jemand fragt, hier darf ich mich tätowieren lassen, dann ist meine Antwort, das kann ich auch nicht sagen, wir müssen eine Stunde spazieren gehen. Wenn ich dich kennengelernt habe, dann kann ich dir einen Rat geben, ob das gesund ist für dich oder ob das nicht gesund ist. Und bei so einer Frage ist es auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Voss, wo dämpfe ich den Geist? Dann sage ich, dann müssen wir eine Stunde spazieren gehen. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe den Eindruck, dass du noch angstgeprägt bist, dass dein Gottesbild noch irgendwie ungesund geprägt ist oder dass du eigentlich genau weißt, was passieren würde, wenn du ihn weniger dämpfst. Du hast aber, es ist Bequemlichkeit oder Faulheit. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein, die mich dazu bringen, den Geist zu dämpfen. Ganz unterschiedliche. Und das ist aber total gut rauszufinden. Wenn man mit Leuten spazieren geht, wenn man einen Tag mal mit jemandem verbringt, wo man denkt, der oder die ist ein bisschen weiser als ich oder so oder dämpft den Geist ein bisschen weniger. Ich liebe Einkehrtage. Wir bieten hier ja die Gottbegegnungswochenenden an. Das ist zum Beispiel sowas, das muss ja nicht bei uns sein, aber das sind so Dinge, wo ich mal aus meinem Leben rausgehe, wo ich mal auf mein eigenes Leben gucken kann, aus Ferne und so. Und dann werden mir solche Sachen hoffentlich klarer. Ja. Zweierschaften, Kleingruppen, gute Hauskreise, wo man nicht nur Richtigkeiten austauscht. Ja.
Also ich merke schon, du drückst dich um die Antwort nach dem Pauschalrezept. Die drei Punkte, wie ich den
Drücken Geist ist.
Ersten, zweiten, dritten, das muss ich machen und zack, ist der Geist.
Ich glaube ja, also ich hoffe, dass ich das so mache, wie ich das bei Jesus auch sehe, dass Jesus den einzelnen Menschen anschaut.
Ja.
Und der einzelne Mensch braucht eine einzelne, ihm oder ihr zugewiesene Antwort. Und die kann für einen anderen Menschen unzureichend sein. Und deswegen, das ist zeitaufwendiger als eine Pauschalantwort. Aber ich glaube, das ist letzten Endes gesünder. Und das ist in vielen, vielleicht nicht in allen, gibt es Gott. Da würde ich ja auch sagen, ja, das ist jetzt nicht deine oder eine andere, sondern es gibt auch diese klaren Antworten. Aber viele Dinge des Lebens sind schon so, dass man den Menschen anschaut und was für ihn oder sie gut ist.
Ja, finde ich total gut. Ich habe das als Jugendlicher mal erlebt, dass ich meine Fragen hatte. Und dann hat mir jemand im Jugendkreis, der hatte dieselbe Frage auch gehabt früher und konnte mir sofort seine Antwort liefern. Mhm. Aber seine Antwort war nicht meine Antwort.
Ja,
das war
genau.
Das Blöde daran. Und das kam leider nicht so rüber, dass ich halt vielleicht eine andere Antwort brauche. Und da ist mir das sehr sympathisch. Und mir ist das auch immer nicht so geheuer, wenn man ein großes Thema hat und kann da so in drei Punkten sagen, was... Mhm. Das und das musst du jetzt machen und dann ist es erledigt.
Okay. Vielleicht wird es an einem anderen Punkt konkret werden. Ich dachte vorhin, wo wir bei dem Thema Bibellesen, stille Zeit waren, dass vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja, was gibt es denn für Methoden? Was bringst du denn deinen Schülerinnen und Schülern hier bei, wo du sagst, das kann ich auch alleine machen? Das ist mal was anderes, außer wie es in guter Start oder so steht, beten, Text aufschlagen, drüber nachdenken, die Zusammenfassung einen guten Start lesen, nochmal beten. So, was kann ich vielleicht noch alleine machen?
Mhm. Und wir wundern uns, warum wir nur die höheren Bildungsschichten erreichen, ne? Wenn man mit so Methoden immer
kommt. Genau. Ja. Mhm. Also wenn du da, glaube ich, noch was hättest, so zum Mitgeben, also mal ausprobieren, ein, zwei Sachen, wo du sagst, das...
Also grundsätzlich sind solche Bibellesehilfen erstmal total gut. Mhm. Termin mit Gott und Lichtstrahlen und wie die alle heißen, das ist für viele Leute hilfreich, einen kurzen Text zu haben, der ein bisschen, wo Gedanken erstmal angewärmt werden und so. Aber das ist unterschiedlich. Manchen Leuten hilft es, manchen Leuten eher nicht so. Also wenn ich jetzt ausführlich darauf antworten würde, dann wäre das fast mein ganzer Unterricht in der ersten Klasse, geistliches Leben. Ich würde einfach erstmal kurz antworten. Es gibt sehr, sehr viel mehr, als man denkt. Und darüber ist auch sehr viel mehr schon geschrieben worden, als man denkt. In Wirklichkeit gibt es total viele Bücher, wo kreative Methoden drinstehen. So als Beispiel. Ich habe neulich mal das Buch von Klaus Douglas gelesen, Beten. Also da geht es jetzt um Beten und nicht direkt um Bibellesen, aber nur so als Beispiel, wo er 50 verschiedene Formen des Gebets ausprobiert und darüber kurz schreibt, wie ist das Setting, wie lange braucht man dafür, hat es ihm was gebracht oder nicht. Es gibt total viele solcher Bücher. Ich glaube, die sind irgendwie, die werden vielleicht nicht genügend beworben oder in den Gemeinden. Es ist ja natürlich auch bequem, vorne zu stehen und zu sagen, lies die Bibel
jeden Tag.
Ja, das ist so eine Pauschalantwort, muss man nicht großen, das ist einfach die Wahrheit. So. Aber in Wirklichkeit gibt es viel, viel mehr, als man so denkt. Ja. Ganz viele kreative Methoden und auch Angebote. Also und es gibt eine Menge Leute, für die ist Bibellesen alleine gar nicht so fruchtbar. Die sollten es lieber in einer Gruppe machen oder zu zweit oder dann eben Also ich kann jetzt schlecht 35 Minuten lang Methoden aufzählen.
Ja, hast du uns ja auch schon gesagt, ne? Also mit dem Fossi-Liebhab-Sessel. Also da darf man seinen eigenen Namen einsetzen und das mal ausprobieren. Ne?
Und dann wenn wir beim Bibellesen sind, würde ich auch sagen, ganz wichtig ist erstmal gucken. Ich bin ein großer Fan von Neun Wege Gott zu lieben, hatte ich ja schon erzählt. Und wenn ich ein Naturtyp bin, dann ist es logisch, wie und wo ich bete und Bibel lese. Und wenn ich ein sinnlicher Typ bin, dann ist es klar, dass ich mir einen schönen Raum suche, dass ich mir einen Kaffee mache, dass ich mir irgendwie noch was Schönes zu essen dazu stelle. Wenn ich ein intellektueller Typ bin, dann lege ich mir noch Kommentare dazu, eine Studienbibel und eine Worterklärung und so. Und dann ist es ein Fest.
Also Neun Wege Gott zu lieben, das sind so verschiedene Typen, verschiedene Zugänge, die
verschiedene geistliche werden. Persönlichkeiten, ja, verschiedene Wege in die Gegenwart Gottes zu kommen. Genau. Es geht bei dem Buch nicht darum, dass ich den einen Weg rausfinde, der meiner ist, sondern es geht darum, dass ich feststelle, es gibt diese unterschiedlichen Zugangswege und es ist schade, wenn ich mich auf zwei oder drei davon ausruhe. Wenn ich sage, ach, ich habe jetzt meine beiden gefunden und so, das kann man machen, kommt man nicht in die Hölle deswegen. Aber wenn das stimmt, dass das Wege zu Gott sind, dann hätte ich Anteile Gottes nicht kennengelernt oder ich hätte Anteile Gottes, die mir nicht klar sind. Und das ist das eigentliche Konzept hinter diesem Buch. Mhm. Und das finde ich total cool. Da gibt es den liturgischen Weg.
Ja schon mal, also mir hat es geholfen total, weil ich auch aus einem recht frommen Hintergrund komme. Es gibt überhaupt noch andere Wege, Gott zu lieben.
Ja.
Außer stille Zeit. Bei mir war ganz klar, stille Zeit, morgens Viertel, halbe Stunde.
Ja, ich verstehe.
Das war klar, mache ich nicht. Für mich war wichtiger der Sportteil der Zeitung. Ja. Ne? Und dann hat mir dieses Buch unheimlich geholfen, zu sehen, hey, es gibt andere Wege. Und also ich halt dann rausgefunden habe, so meine zwei, drei Sachen. Bin auch so ein bisschen der intellektuelle Typ. Man sieht es mir nicht an, aber
man merkt es auch nicht.
Wir lernen hier immer Neues.
Genau. Wo dann sagst, das ist der erste Step, wenn man quasi sagt, was gibt es da denn noch? Und dann aber noch zu sagen, ich lege mich nicht nur fest auf die zwei, drei Sachen, sondern will auch mal mir die Möglichkeit geben, mich auszuprobieren und zu sagen,
genau,
spricht mich Gott auch da an, auf diesem.
Und das wird er auf jeden Fall.
Genau.
Ja, genau.
Wir haben ja auch hier eine Kommentarfunktion unter unserem Podcast. Da könnt ihr ja auch schreiben, wie ihr das macht.
Ja,
das total spannend,
das ist eine
dass wir da so ein paar Sachen sammeln und uns einfach mal neue Sachen ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Nicht im Bekannten verhaften, sondern Neues ausprobieren. Jetzt haben wir es leider nicht geschafft, genau 43 Minuten einzuhalten bei diesem ersten Teil des Podcastes. Aber trotzdem noch zum Abschluss von dir, eine Schwärmerei über die Zahl 43 müsste schon auch noch sein.
Das ist jetzt für die meisten Leute wahrscheinlich völlig wirre. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, die meisten Leute haben ja Lieblingszahlen.
Ja.
Ja. Das Besondere an der 43 ist, dass es nicht nur unsere Lieblingszahl ist, sondern dass sie tatsächlich auch die schönste und am häufigsten vorkommende Zahl des Universums ist.
Wer ist unsere?
Also Achtet mal darauf.
Plural Majestätis, oder?
Nein, das liegt daran, dass wir ein kleiner Kult der Verehrer der 43 sind. Und
dem soll auch ein bisschen Raum geben.
43 ja, klar, 42 ja. plus 1.
Ne? Ja, du sagst es, Douglas Adams schmort schon in der Hölle. Ja, das ist einfach, keine Ahnung. Wir haben irgendwann festgestellt, dass die 43 eine Zahl ist, die häufiger vorkommt als andere. Und ich weiß natürlich, was ihr jetzt schon denkt. Naja, dann achte ich jetzt mal auf die 27 und so. Alle schon da gewesen. Mittlerweile sind die alle gläubig an die 43.
Nee, gut. Das war gut. Fossi, vielen Dank dir für deine Zeit.
Stopp, eins muss ich noch wissen.
Sonst
kann ich heute Nacht nicht einschlafen und die Nächte darauf auch nicht. Welche Bibelstellen gibt es gegen Piercings?
Gegen Piercings?
Ja, du hast mir eben gesagt, der ältere Herr hätte dir, der dich dann geküsst hat.
Ja, ja, der hat das ein bisschen vermischt mit Tattoos. Das war so, der hat erzählt, wir müssen uns ordentlich anziehen, zieht euch ordentlich ein, Gott ist ein Gott der Ordnung.
Okay.
Und dann gab es die Sache mit den Männern- und Frauenkleidern und dass Ohrringe, so, wobei das auch wieder schwierig ist, weil im Alten Testament hatten auch Männer Ohrringe, beim Goldenen Kalb ziehen auch die Männer ihre Ohrringe ab. Die bekannteste Stelle mit den Tattoos ist da, wo steht, ihr sollt euch nicht schneiden. Da steht aber, das ist kein Tätowieren, sondern es geht um Schmerz zufügen im Rauchtanzen, weil das die Intensität des Rituals steigert. Da geht es also nicht um Tätowieren im heutigen Sinne. Ich glaube, dass es weniger Bibelstellen gibt zu konkreten Themen, als man denkt. Sondern dass viele einfach so lange gebogen werden, bis sie das sagen, was man sagen will.
Also man will irgendwas aussagen und sucht sich dann die Bibelstellen dazu.
Und somit wurde in der Kirchengeschichte einfach alles bewiesen. Die Sklaverei, die Unterdrückung der Frau, die Kolonialisierung, die Kreuzzüge, die Umweltverschmutzung. Einfach alles wurde mit der Bibel auch bewiesen. Es gibt in den Südstaaten der USA, gab es eine extra, da waren die Sklavenhalter, die haben mit der Bibel in der Hand ihre Sklaven zu Tode gepeitscht. Wer seinen Sohn liebt, züchtigt ihn. Also du kannst mit der Bibel einfach alles beweisen, wenn du willst. Und das ist für mich unerträglich, weil es das Wort Gottes ist, wo die Liebe Gottes uns begegnet und wir Menschen machen daraus, was wir wollen. Das geht nicht. Und deswegen ist gute Exegese so wichtig.
Und vermutlich haben sie da auch den Geist gedämpft, oder?
Sie haben ihn nicht nur gedämpft, sie haben ihn mit Füßen getreten und den Klo runtergespült.
Abgesaugt. Sehr schön. Irgendwie mache ich jetzt den Deckel drauf auch. Dämpft den Geist nicht zu Hause, sondern lasst ihn fröhlich sprudeln. Wir danken euch fürs Zuhören. Dir, Fossi, für den Einblick in dein Leben. Großartig.
Sehr gerne.
Und wir sagen tschüss. Auf drei bei Fromm und Frei.
Wir waren immer mal der Meinung, wir bräuchten so ein Abschlussritual, aber es hat eigentlich jetzt nie funktioniert und wir
werden vielleicht also irgendwie.
Ja. Es wird nicht funktionieren.
Also, nee. Tschüss.
Tschüss.